Du hast gesagt, ihr habt euch auf Kernpunkte ihrer Biografie dann konzentriert. Was sind die denn?
Naja, das wichtigste erste Ereignis ist natürlich, dass sie 1930 in die NSDAP eingetreten ist, zusammen mit ihrem ersten Mann, Eugen Klink, der nach kurzer Zeit, also im selben Jahr noch, verstorben ist, also auf einer NSDAP-Kundgebung an einem Herzinfarkt verstorben. Und Scholz Klink hat dann eben diese Rolle ihres Mannes als, er war schon dann aufgestiegen als Gauredner, hat sie dann übernommen und ist dann eben aufgefallen, allen anderen als gute Rednerin, gute Rhetorikerin, als begeisterte Anhängerin dieses Nationalsozialismus, des Aufkommenden. Und so ist sie dann von da an mit ihrer steilen Karriere gestartet, die, ja, bis, man würde sagen, bis 1937, da war so der absolute Höhepunkt. Ab dann ging das so, als war sie dauerhaft als Reichsfrauenführerin etabliert, auch als, ja, Propagandafrau herausgestellt. Also nicht nur, dass sie selber wahnsinnig aktiv war, sondern dass sie auch selber dann spätestens mit ihrem dritten Ehemann dann interessanterweise 1940 als das perfekte nationalsozialistische Pärchen auch ins Ausland dann immer verkauft wurde, als ja, so sieht's aus in Deutschland.
Wie hat sich das vereinbart mit ihren, dass sie selber einen Posten hatte und arbeitet? Na, ihr dieses Verständnis von Frauen sollen nur dienen, nicht arbeiten?
Ja, das ist natürlich ein ganz großes Paradox in ihrem Leben gewesen, dass sie eigentlich da nie, also das nie aufgelöst worden ist, würde man dann sagen. Also ja, sie war, hatte den höchsten Posten, hatte gleichzeitig insgesamt am Ende 5 eigene und 6 Stiefkinder, also war so eine Vorbildmutter, war aber eigentlich ihr ganzes, also ihre politische Karriere in Berlin und ihre Kinder hier in Württemberg, also das ging auch nicht wirklich zusammen. Gleichzeitig hat sie in ihren öffentlichen Reden immer eben diese Position gehabt, Frauen dürfen, also sollten keinerlei Amt bekleiden, kein politisches, sich möglichst nur in den unteren Stufen bewegen, wenn überhaupt, und an vorderster Stelle die Mutterschaft, das hat sie immer wieder betont. Also so, ja, heutzutage kräuselt es einem da den Rücken, wenn man sowas hört. Ja, sie selbst hat aber interessanterweise immer wieder sich für Frauen eingesetzt, die in Positionen kommen sollten oder denen diese Position verweigert worden ist, da hat sie ein gutes Wort eingelegt und hat gesagt, ja, also hin und wieder muss man dann aber den Beruf oder die Arbeitsstelle trennen vom Geschlecht. Wenn die Frau so mindestens so gut ist wie der Mann auch, dann sollte das nicht immer dieses Grundprinzip, was sie eigentlich sonst immer verteidigt hat, eben nicht gelten. Also sehr paradox, hat sie eigentlich nie richtig auflösen können, also auch politisch dann.
Sie war dann, hat in Bebenhausen gelebt, aber in Berlin gearbeitet. Inwiefern war sie hier in Tübingen aktiv?
Also während des Nationalsozialismus war sie in Tübingen eigentlich gar nicht, also da war sie auch nicht präsent. Sie ist dann tatsächlich erst 1945, direkt nach Ende des Krieges, aus Berlin geflohen nach Bebenhausen. Also sie wollte sich eben, also die größte Angst der Bevölkerung und auch eben Scholz Klings war, in die Hände der Russen zu fallen. Also ist sie dann direkt aus Berlin geflohen unter falschem Namen nach Bebenhausen. Und da ist dort mit Hilfe der damaligen Fürstin zu Wied, Pauline von Württemberg, und der Baronin Falkenstein, hat sie unter diesem falschen Namen, ich glaube Maria Stuckenbrock hat sie sich genannt, ist auch ein, könnte aus einem also Nazi-Film heutzutage kommen, so ein Agentenname, Stuckenbrock, hat sie sich hier versteckt. Er hat eben Geldmittel und einen falschen Personalausweis bekommen und hat sich dann 3 Jahre in Bebenhausen, ist 3 Jahre in Bebenhausen untergetaucht, um dann schließlich aber dann enttarnt zu werden und eben vor Gericht gestellt zu werden. Hier in Tübingen ist dann mit einem relativ glimpflichen Strafmaß davongekommen und lebte dann im Anschluss eben mit Unterstützung eben weiterhin dieser Fürstin zu Wied in, unbehelligt eigentlich, in Bebenhausen bis 1999, bis zu ihrem Tod.
Wie kam es dazu, Thilo? Du als Studierender machst eine eigene Ausstellung.
Ja, das war natürlich kam aus einem Interesse heraus an ihrer Person. Da war, also ich, am Anfang dieses Projektes stand eigentlich unsere Mitstudierende Coretta Bonizel, die ein Rhetorikseminar absolviert hat, hier bei Dietmar Till, also dem Professor für Rhetorik hier an der Uni Tübingen. Und sie hat dort eine Arbeit über rhetorische Reden der NS-Zeit, also des Nationalsozialismus, geschrieben und wollte sich eben nicht schon wieder mit den üblichen verdächtigen Herren beschäftigen, also nicht Hitler, nicht Goebbels, und hat eben nach einer Frau gesucht, die sich auch ja im negativen Sinne dann natürlich engagiert hat und Reden gehalten hat. Und da ist sie eben über die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Klink gestolpert und hat sich dann eben im Rahmen dieser Arbeit dann auch mit der Biografie auseinandergesetzt. Und ihr ist aufgefallen, dass ihr der Name überhaupt nichts sagt und sie eigentlich von der Funktion her doch relativ wichtig war. Also weil sie doch schlussendlich für 50% der weiblichen Bevölkerung, also eben zuständig war, für 50% der Gesamtbevölkerung zuständig war. Und der Name noch nie über den Weg gelaufen ist. Und so ist sie dann an uns herangetreten, an unsere andere Studierende, ob wir nicht Interesse hätten, eben sie als jetzt auch biografisch eben vielleicht mal aufzuarbeiten in einer Ausstellung und mal wieder näher zu bringen an ein Publikum, was sich eben noch nicht, also was mit ihrer Person überhaupt nicht vertraut ist.
Ja, den Studiengang, also den Studiengang gibt es seit 2000, also 2006/2007 ist er ins Leben gerufen worden. Das ist eine Idee von Georg Braungart, hier Professor in Tübingen am Deutschen Seminar. Die Idee damals war, dass im Zuge des Bologna-Prozesses Bachelor-Master eine Verengung vorgesehen ist im Master. Man studiert nur noch einfach. Macht also meinetwegen den Master in Romanistik, den Master in Germanistik oder den Master in Philosophie. Während früher Lehramt, Magister, konnte man eben mehrere Fächer bis zum Ende studieren. Und diese Verengung sollte nicht stattfinden. Das ist die Idee und an der halten wir bis heute fest. Wir wachsen eigentlich als interdisziplinärer, transdisziplinärer Studiengang, an dem sich wirklich, muss sagen, fast alle Fächer der philosophischen Fakultät der Universität beteiligen, auch von denen getragen wird. Und das ist auch das, was viele Studierende, viele Bewerber anzieht. Wenn wir dann mal immer so fragen, was zieht euch nach Tübingen, warum kommt ihr zu uns gerade? Eben die Möglichkeit, dann beide BA-Fächer fortführen zu können oder sogar dann noch in andere Fächer auch hineinzuschnuppern. Ja, das ist der Studiengang, die Idee des Studiengangs Literaturkulturtheorie. Diese Interdisziplinarität bis in Master hinein, zwischen den geisteswissenschaftlichen Fächern, dass man da sich sozusagen ein eigenes Profil schaffen kann. Und wie man hier so sieht an diesem Projekt, nicht? Herr Brunk kann wirklich 20 Minuten aus dem Stegreif aus der Biografie von Gertrud Scholz-Klink erzählen, nicht als Historiker, aber das ist sozusagen eben möglich in diesem Studiengang und es hat sozusagen jetzt Kompetenzen erworben bis in die Organisation einer Ausstellung. Darum geht es uns sozusagen, über einzelne Fächer hinaus Kompetenzen zu vermitteln in unserem Studiengang, sozusagen über den Geisteswissenschaften auch so ein Reflexionsvermögen stiften, Orientierungswissen, das dann hilft, auch später in den Beruf einen Einstieg zu finden. Ja.